Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis. Heute geht es um den Datenschutz bei der KI-App DeepSeek, also ein besonders spannendes und heißes Thema. Daher unsere Interviewpartnerin heute dafür ist Frau Maike Kamp, Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Ricarda Veit und ich bin Chefredakteurin von Datenschutzpraxis. Zusammen mit Oliver Schonschek begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Und zwar ist es tatsächlich schon sage und schreibe die 66. heute. Ja, hallo, lieber Oliver.
Hallo, liebe Ricarda und liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich freue mich auch sehr, dass es schon 66 Folgen sind und dann gleich mit so einem spannenden Thema. Toll.
Genau, daher herzlich willkommen, liebe Frau Kamp, unserer heutigen Interviewpartnerin zum Thema DeepSeek. Schön, dass wir Sie mal wieder im Podcast haben.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr und gratuliere zur 66. Sendung.
Dankeschön. Ja, wie üblich, lieber Oliver, steigen wir wieder mit einem kurzen Überblick zum Thema von dir ein. Bitte leg los.
Ja, das mache ich doch gerne. Und wir erinnern uns, Ende Juni 2025 meldete unsere heutige Interviewpartnerin, die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, die Apps der KI-Anwendung DeepSeek bei Google und bei Apple in Deutschland als rechtswidrigen Inhalt. Die Unternehmen müssen die Meldung prüfen und über eine Sperrung entscheiden. Hintergrund ist eine rechtswidrige Übermittlung von personenbezogenen Daten von Nutzern der App nach China, so die Datenschutzaufsicht. Und wir fragen uns, wie ist hier der aktuelle Stand und was sind die Hintergründe? Und da sind wir sehr gespannt auf Ihre Antworten, Frau Kamp. Und ich lege mal mit der ersten Frage los. Ich habe es ja im kurzen Intro gesagt. Sie haben die Apps der KI-Anwendung DeepSeek bei Google und Apple in Deutschland ja als rechtswidrigen Inhalt gemeldet. Und zuerst die Frage, warum beurteilen Sie die App denn als rechtswidrigen Inhalt? Was bedeutet das?
Ja, vielleicht fangen wir mal vorne an. Die erste Frage ist, was werden denn überhaupt für Daten erhoben? Also DeepSeek verarbeitet umfangreich personenbezogene Daten der NutzerInnen, darunter alle Texteingaben, Chatverläufe und hochgeladene Dateien, sowie auch Informationen zum Standort, den benutzten Geräten und Netzwerken. Und dann ist es so, was passiert mit diesen Daten? DeepSeek übermittelt sie an chinesische Auftragsverarbeiter und speichert diese Daten auf Servern in China. Wir haben ja nach der Datenschutzgrundverordnung die Vorgabe, dass die hohen Datenschutzstandards der Europäischen Union auch bei der Weiterübermittlung personenbezogener Daten in Drittländern gewahrt bleiben müssen. Und dafür braucht es entweder einen Angemessenheitsbeschluss der EU oder weitere Schutzmaßnahmen, ja, die sogenannten geeigneten Garantien. Für China hat die EU keinen Angemessenheitsbeschluss erlassen. Und jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Wie gestaltet sich die Lage dann bei DeepSeek? DeepSeek konnte uns gegenüber nicht überzeugend nachweisen, dass Daten deutscher NutzerInnen in China auf einem der Europäischen Union gleichwertigen Niveau geschützt sind. Es handelt sich also aus unserer Sicht um rechtswidrige Weiterübermittlungen. Und die grundsätzliche Problematik in China ist, dass jedenfalls nach unserem gegenwärtigen Kenntnisstand die Gleichwertigkeit des Schutzniveaus mit Blick auf die Rechtslage und Rechtspraxis in der Volksrepublik China und insbesondere hinsichtlich der weitreichenden Zugriffsrechte und Zugriffsmöglichkeiten staatlicher Stellen auf personenbezogene Daten, die im Einflussbereich chinesischer Unternehmen verarbeitet werden oder sonstiger Stellen verarbeitet werden, nicht gewährleistet ist. Zudem besteht auch die Problematik, dass wir keine wirksamen Rechtsbehelfe sehen, die zur Verfügung stehen für die NutzerInnen. Und vor diesem Hintergrund sind wir eben so vorgegangen. Wir haben das Unternehmen zunächst aufgefordert, seine Apps selbstständig aus den App-Stores für Deutschland zu entfernen, die rechtswidrige Datenübermittlung nach China einzustellen oder die gesetzlichen Voraussetzungen für eine rechtmäßige Drittstaaten-Weiterübermittlung zu erfüllen. Da das Unternehmen denen nicht nachgekommen ist, haben wir dann erstmalig von der Möglichkeit nach Artikel 16 Digital Services Act Gebrauch gemacht, Danach kann man rechtswidrige Inhalte auf Plattformen den jeweiligen BetreiberInnen melden. Und das haben wir dann getan bei den App Store-Betreiberinnen Google und Apple. Und da ging eben eine entsprechende Meldung nach Artikel 16 von unserer Seite heraus.
Das ist jetzt natürlich auch für uns alle ganz spannend, sozusagen die Hintergründe nachzuvollziehen. Und das, was so die Hörerschaft, die sind ja alle so eher aus dem direkten Datenschutzumfeld, dann sich direkt vorstellen können. Da gibt es also eine Datenübermittlung ohne entsprechende Rechtsgrundlage. Da kann man nicht von ausgehen, dass ein angemessenes Datenschutzniveau entsprechend dem, den wir in der EU haben, vorliegen würde. Und jetzt sagen Sie, jetzt ist eben die Möglichkeit auch nicht nur, dass man sagt, diese Datenübermittlung muss gestoppt werden, sondern auch, dass man sozusagen die App selbst als rechtswidrigen Inhalt sagt, sie müsse entfernt werden. Und dadurch ist natürlich dann auch die Datenübermittlung darüber nicht mehr möglich. Und jetzt sind wir natürlich gespannt. Das ist zwar für solche Verfahren eigentlich noch nicht so lange her, aber vielleicht gibt es ja einen aktuellen Stand. Haben Google oder Apple geantwortet oder es hat sich irgendwas da getan? Was können Sie uns erzählen? Was ist noch der Stand so, dass die Meldung vorliegt oder gab es Reaktionen?
Ja, wir haben, wie Sie schon erwähnt haben, eben Google und Apple als Betreiber der größten App-Plattform über die Verstöße informiert. Beide Firmen haben eine Sperrung abgelehnt. Uns ist dabei entgegengehalten worden, dass es sich bei der App von DeepSeek nicht um einen rechtswidrigen Inhalt im Sinne des DSA handelt, da eine etwaige Drittstaatenübermittlung erst stattfinde, nachdem die App aus dem App Store heruntergeladen und die Nutzenden mit ihr interagiert haben. Wir halten diese vorgebrachten Ablehnungsgründe für wenig tragfähig, weil folgt man diesem Argument, so wäre eine Meldung von mutmaßlich rechtswidrigen Apps in keinem Fall mit Folgen verbunden, da jede App erst nach dem Download genutzt werden kann. Das kann nach unserer Auffassung nicht im Interesse des Gesetzgebers des DSA gewesen sein. Der europäische Gesetzgeber hat nach unserem Dafürhalten ein sehr weites Verständnis von rechtswidrigen Inhalten formuliert und aus unserer Sicht müsste darunter dann auch ein Verstoß des beabsichtigten datenschutzwidrigen Datentransfer ins Drittland oder im Drittland gefasst sein. Bei Google zum Beispiel erfolgen laut der eigenen Statistik Übersperrungen von Apps im Play Store die Hälfte aller Sperrungen aus Datenschutzgründen. Und da fragen wir uns natürlich, wie passt es dann mit einer solchen Argumentation zusammen? Jetzt ist der aktuelle Stand, dass wir derzeit prüfen, ob wir eine Beschwerde bei den Firmen nach Artikel 20 DSA einlegen. Dann müssten sie sich erneut und ausführlich mit dem Fall auseinandersetzen. Und das ist jetzt momentan der Stand.
Ist natürlich sehr, sehr interessant, diese Reaktion und so von mir sozusagen als persönliche Reaktion finde ich es auch sehr erstaunlich zu sagen, naja gut, anbieten darf man die App, die kann auch runtergeladen werden und das, was sozusagen gegen geltendes Recht verstoßen wird, das würde ja danach erst kommen und an anderen Stellen sind durchaus dann Apps gesperrt worden, entfernt worden aus Datenschutzgründen, wie Sie uns berichtet haben. Das ist natürlich ein sehr merkwürdiges Bild, was ich da zeichne. Da sind wir natürlich auch sehr gespannt, wie Sie zum einen dann weiter vorgehen, was sich da ergibt, weil das hat natürlich eine große, große Bedeutung, gerade auch im Hinblick auf KI, gerade auch im Hinblick auf mobile Apps. Beide Themen sind ja extrem wichtig geworden. Und wo ich aber gerade sage, mobile Apps, es gibt ja auch Möglichkeiten, KI-Dienste anders zu erreichen, also indem man einfach in Anführungsstrichen einfach über den Browser Webzugang nutzt, also dieses Chat DeepSeek AI oder so, also gar nicht mehr über eine App geht, sondern diesen Dienst anders nutzen will. Hätte denn so eine Sperrung von Apps auch Auswirkungen auf alternative Wege hin zu dem KI-Dienst oder müsste man da was anderes tun? Können Sie uns dazu was sagen?
Also die Sperrung der Apps in den App Stores hätte natürlich jetzt erstmal keine Auswirkung auf die Möglichkeit, die App über die Webseite herunterzuladen. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wer die Webseite hostet und könnten jetzt diesbezüglich daher keine Meldung nach Artikel 16 vornehmen oder überhaupt Meldungen vornehmen. Wir halten es aber für wahrscheinlich, dass die Website in China durch chinesische Auftragsverarbeiter gehostet wird. So ist es auch in der Datenschutzerklärung aufgeführt gewesen. Man muss jetzt auch sehen, dass die User zunehmend Apps nutzen und weniger sozusagen die Webseiten eines Unternehmens, um auf Dienste zuzugreifen. Also der regelhafte Weg, sage ich jetzt mal, einen Dienst zu nutzen, der auch als App vorhanden ist, ist in der Regel ja das, über die App Stores herunterzuladen. Viele Nutzerinnen vertrauen auch darauf, dass es eben keine illegalen Inhalte in den App Stores gibt und die dort nicht verfügbar sind. Und die DeepSeek-App, das hatten wir vorher auch recherchiert, war zeitweise unter den beliebtesten kostenlosen Apps mit hohen Downloadzahlen. Deswegen also der Weg auch auf die App Stores zu. Im Hinblick auf den Datenschutzgrundverordnungsweg, also unsere normalen Befugnisse, kann ich sagen, dass wir auch mit DeepSeek weiterhin im Kontakt stehen und dort eben der Vorgang auch noch nicht abgeschlossen ist.
Jetzt gibt es ja noch eine Möglichkeit, jedenfalls oftmals KI-Apps zu nutzen. Also das eine ist, man lädt sie herunter aus den offiziellen App-Stores, der, wie Sie uns ja auch erläutert haben, der gängigste und wichtigste Weg, der natürlich dann in so einem Fall am besten auch unterbrochen oder gestoppt würde. Dann manche mögen es versuchen, auch sozusagen über die eine Websuche und dann von der Website aus. Und dann gibt es ja immer wieder auch Möglichkeiten, dass man sagt, Mensch, das installiere ich mir lokal. Und dann denken ja viele Anwenderunternehmen, wenn ich das selbst betreibe, müsste eigentlich alles in Ordnung sein. Und sage ich jetzt mal von mir aus, man weiß natürlich nie, wer wie nach Hause telefoniert. Aber haben Sie da vielleicht Erkenntnisse, ob es da was gibt, dass man das auch mal untersucht hat bei DeepSeek?
Also wir empfehlen natürlich generell, wenn es um KI-Modelle, Systeme aus unsicheren Drittstaaten geht, dass also in versucht wird, eine IT-Umgebung zu nutzen, wo eben Konfigurationsdateien aus dem Internet und so weiter vermieden werden, um die Gefährdung durch Datenlecks oder Datenmissbrauch zu begrenzen. Beim KI-Modell von DeepSeek, das gibt es als Open-Source-Software auch zum Herunterladen und so kann es auch genutzt werden. Auch in diesem Fall sollte darauf geachtet werden, dass keine Verbindung ins Internet stattfindet und keine Daten übermittelt werden. Und ansonsten gilt wie bei allen KI-Modellen und Systemen, dass eben, wenn man das als technische Betriebsmittel einsetzt, dann natürlich Risiken, auch Datenschutzrisiken zu betrachten sind, mit denen man umgehen muss. Das wären jetzt erstmal meine Empfehlungen dazu.
Also bevorzugt wäre das, dass man sozusagen sowas eher lokal, also on-premises macht, also oder sagen wir so in einer Umgebung, die man möglichst unter Kontrolle hat. Aber auch da muss man natürlich immer darauf achten, dass der Datenschutz eingehalten wird. Jetzt frage ich mich, wir schauen hier auf DeepSeek und das, die haben ja auch ein sehr, sehr großes Medienecho gehabt. Könnten Sie sagen, dass da noch andere oder höhere Risiken vielleicht bestehen als bei den sonst typischen KI-Apps? Liegt das irgendwie auch daran, dass eine sind eher amerikanisch, also aus den USA stammende Apps, das ist eine aus China, einmal gibt es angemessen als Beschluss und einmal nicht. Was könnten Sie uns da sagen, wenn man schaut, die verschiedenen KI-Apps, gibt es da unterschiedliche Risiken aus Ihrer Sicht für den Datenschutz?
Also die größte Besonderheit hier war für uns von Anfang an sicherlich die offensichtlich umfangreiche Übermittlung im Drittstaat China. Also das was dann letztendlich aus unserer Sicht auch den Datenschutzverstoß ausgemacht hat, ist sicherlich hier eine Besonderheit, die wir aufgegriffen haben, dass man relativ klar nach den Recherchen auch der Datenschutzerklärung und so weiter feststellen konnte, dass hier eben keine ausreichenden Garantien vorliegen und wir alle nun mal wissen, dass es keinen Angemessenheitsbeschluss für China gibt derzeit, sodass das auf jeden Fall der offensichtlichere Verstoß war oder das größte Risiko, was wir jetzt hier im ersten Moment auch gesehen haben.
Und jetzt ist ja das Thema KI wirklich etwas, was viele, viele Unternehmen, aber auch Nutzerinnen und Nutzern im privaten Umfeld umtreibt. Die KI-Apps findet man inzwischen, sind vorinstalliert auf Smartphones. Es gibt KI-PCs, also die sind einfach schon ab Werk sozusagen mit dabei. Haben Sie denn noch weitere Schritte geplant, weitere Prüfungen oder dass Sie sich andere Apps näher ansehen? Können Sie da irgendwas sagen, was als weitere Schritte geplant sind? Zu DeepSeek hatten Sie auch schon gesagt, dass Sie prüfen, ob es da eine dann Beschwerde gäbe, auch hinsichtlich der App-Store-Betreiber wegen deren Antwort. Können Sie da noch was sagen, ob da was anderes noch geplant ist?
Also das ist momentan so der Fokus, dass wir sozusagen dieses Thema der Meldung nach dem DSA jetzt einmal bis zum Ende durchprüfen wollen und auch dann eben schauen, welche Schritte da noch möglich sind. Wir stehen zudem in enger Abstimmung mit anderen deutschen und europäischen Aufsichtsbehörden, die ebenfalls Verfahren führen. Und wir sind im Austausch mit der Bundesnetzagentur, dessen Digital Services Coordinator, der für den Vollzug des DSA in Deutschland zuständig ist. Auch da besteht ein sehr enger Kontakt auch zu dem Thema DeepSeek. Und ansonsten sind wir, wie gesagt, auch auf datenschutzrechtlicher Ebene, also DSGVO-Ebene, noch in der Prüfung und behalten uns da auch vor, dass wir da noch weitere Ermittlungen ergreifen und gegebenenfalls eben auch über Abhilfemaßnahmen nachdenken nach Artikel 58 Absatz 2 DSGVO.
Und vielleicht zum Schluss noch gefragt, weil eben dieses Thema KI und Nutzen von KI-Apps so eine hohe Relevanz in vielen Unternehmen und Privathaushalten hat. Was empfehlen Sie denn, wenn jetzt jemand eine KI-App nutzen möchte und insbesondere bei DeepSeek? Sollte man bei DeepSeek jetzt lieber erstmal die Finger von lassen, bis da wirklich geklärt ist und bei anderen KI-Apps auch wirklich auch mal die Datenschutzerklärung anschauen, immer in der Hoffnung, dass es eine gibt. Gibt es keine, sollte man sowieso ja die Finger weglassen. Was könnten Sie da empfehlen, dass man aus Ihrer Sicht, wie kann man sich um den Datenschutz noch besser kümmern, wenn man eine KI-App nutzen möchte?
Gut, wir empfehlen natürlich grundsätzlich, dass KI-Tools genutzt werden, die der europäischen KI-Verordnung und der Datenschutzgrundverordnung entsprechen und wo es jedenfalls in irgendeiner Form Garantien gibt, dass die Daten- und IT-Sicherheit und beziehungsweise die Datenschutzgrundsätze eingehalten sind. Konkret bedeutet das, dass wir empfehlen, bei der Auswahl einer KI-Anwendung auf die Transparenz des Anbieters zu achten und auch auf entsprechende Dokumentation. Da muss schon nachvollziehbar hervorgehen, dass Garantien für die Einhaltung der DSGVO gegeben werden. Wir haben dazu auch eine Menge Informationsmaterial schon veröffentlicht als Datenschutzkonferenz. Insbesondere gibt es jetzt seit Juni ein Papier der Datenschutzkonferenz für die KI-Herstellung, wobei man sagen muss, dass dieses Papier auch sehr viele wichtige Informationen enthält, wenn Unternehmen KI Modelle und Systeme anwenden wollen. Also das empfehle ich sehr, dass man sich das nochmal anguckt. Dann gibt es eine Orientierungshilfe Künstliche Intelligenz und Datenschutz der DSK vom 6. Mai 2024 und auch die einzelnen Datenschutzbehörden, ich nenne mal Hamburg, Bayern, Baden-Württemberg, haben Checklisten zum Einsatz von LLMs veröffentlicht. Also da findet sich bei den Datenschutzbehörden schon eine Menge Informationen, auf was man datenschutzrechtlich achten sollte, wenn man KI-Modelle oder Systeme einsetzen möchte.
Kann ich nur bestätigen, also da kommt wirklich von den Aufsichtsbehörden sehr, sehr viel wertvolles Material. Und wir werden entsprechend dann auch die aktuellen Orientierungshilfen und Hinweise auch nochmal zusätzlich in die Shownotes packen und berichten auch regelmäßig im Magazin Datenschutzpraxis und im Portal darüber, weil uns das Thema eben sehr am Herzen liegt. Von meiner Seite dann, Frau Kamp, ganz herzlichen Dank und ich gebe zurück an meine Kollegin.
Ja, danke schön, Oliver. Ja, herzlichen Dank, liebe Frau Kamp, für diesen interessanten Einblick in das Thema DeepSeek und auch in das Verfahren. Wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Besonders interessant fand ich jetzt tatsächlich auch, dass der DSA hier mal greifbar wird und ja auch deutlich wird, was er für den Datenschutz tun kann. Das Argument, was Sie vorhin gebracht haben, was Sie von den Betreibern der App Stores gehört haben, ist natürlich schon haarsträubend. Also ja, sehr, sehr, sehr spannend, wie es da weitergeht. Vielleicht können wir ja dann, wenn Sie mehr wissen, nochmal eine neue Podcast-Folge dazu machen. Würde uns natürlich sehr freuen. Von daher, liebe Frau Kamp, noch einmal herzlichen Dank für dieses Gespräch und lieber Oliver, auch dir nochmal herzlichen Dank für die Fragen.
Sehr
Ganz
gerne
gerne.
und vielen Dank.
Ja, zum Abschluss möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nochmal danken, dass Sie unseren Podcast mit Interesse verfolgen. Sollten Sie Fragen haben oder auch Themenvorschläge haben, dann schreiben Sie uns doch bitte einfach eine E-Mail an dsp@wk.de. Ja, herzlichen Dank für Ihr Interesse und wir hören uns hoffentlich dann in der nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.